herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Man mag es kaum glauben, aber spätestens seit 1991 ist unser Gast heute eine feste Größe in Film und Fernsehen. Trotzdem hat sie sich eine Oase bewahrt, führt ein Doppelleben, in dem sie einfach nur das German Girl ist. In einem Land, an einem Strand, wo man ins Träumen geraten kann. In Costa Rica nämlich. Schauspielerin Nadezhda Brennecke. Herzlich willkommen, liebe Nadezhda.
Ja, vielen Dank.
Ich habe mir das vorhin mal angesehen. Costa Rica ist jetzt ungefähr 13 Uhr. Ja. Also so 6 Stunden zurück.
Und 8 Stunden eigentlich.
8 Stunden? Den bringe ich es durcheinander. Bezahlen, das ist ja manchmal ist er vor und zurück. Und dann auch noch Sommerzeit. Hör auf. Also jedenfalls. Auf jeden Fall ist es da warm.
Sehr warm.
32 Grad heute.
Gerade jetzt im April ist es sogar so warm, dass man es fast nicht aushalten kann, weil es dann auch feucht wird und die Regenzeit ein bisschen beginnt. Also das würde ich dir nicht raten, zumindest nicht an der Pazifikküste.
Fehlt dir das denn trotzdem ein bisschen?
Also diesen Winter war ich nicht da. Das hat mir sehr gefehlt. Das spüre ich. Also für meine Haut, meine Seele, mein Hintern.
Für den Hintern, Entschuldigung, auch ohne unhöflich erscheinen zu wollen, aber das liegt am Surfen.
Ja, das liegt am Surfen. Es gibt eigentlich nichts Besseres, was man für seinen Körper tun kann, als surfen. Also wie gesagt, mental genauso wie für den Körper, weil man gar nicht merkt, wie man jeden Muskel bewegt und diese ganze Luftfeuchtigkeit. Auch der Ort Costa Rica, ich weiß ja nicht, ob dir das bewusst ist, der gehört ja zu einem der sogenannten Blue Zones auf diesem Planeten.
Es gibt ich habe null Ahnung, was eine Blue Zone ist.
Eine Blue Zone, das sind 4 Zonen auf dieser Erde, da werden die Menschen besonders alt und man weiß nicht warum. Und eine davon liegt auf dieser Nicoya-Halbinsel in Costa Rica, wo ich mein Grundstück gekauft habe.
Blue Zone, das muss ich mir merken.
Musst du mal googeln.
Da muss ich hin. Also das ist, na klar, ich habe mir das Santa Teresa ist ja der Strand, wo du das Grundstück gekauft hast. Das ist ja eigentlich der Traumstrand überhaupt von Costa Rica.
Also es ist nein, es gibt viele Traumstrände, aber es ist einfach einer der Lieblings-Surfspots dort unten. Also wer ein passionierter Surfer ist, der ist sehr, sehr gerne in Santa Teresa, weil du da einfach eine Low Tide, eine High Tide hast und eine sehr, sehr lange Whitewater Zone, wo man auch als Anfänger auch im Weißwasser ein bisschen rumsurfen kann.
Ohne also ausgeprägt Flut und Ebbe.
Richtig, auch nicht zu viele Felsen. Also du hast die Möglichkeit, da gut anzufangen und surfen zu lernen.
Dieses gute Klima, diese Sonne, natürlich auch die Blue Zone. Ich sage das mit einem gewissen Neid oder frage das mit einem gewissen Neid. Ist das für dich auch so ein Anlass gewesen, dahin zu gehen, zu sagen, ja, Deutschland gerade grau oft, so diese Winter- und Herbstzeit, dass man da eben doch ein ganz anderes, ja, Bewusstsein fürs Leben bekommt, auch durch die Sonne.
Also das wusste ich vorher alles gar nicht. Ich bin einfach nur nach Costa Rica gefahren, weil mein Onkel da 2 Häuser hatte und weil ich dringend mal weg musste. Und dann habe ich mir ein Auto genommen und bin dort rumgefahren und habe mich einfach speziell in diesen Ort verliebt, in den Vibe, den dieser Ort hatte, in die Leute. Und natürlich auch in Surfen, in diese Freiheit, in diese gute Ernährung. Man hat da eigentlich kaum Hunger. Man isst nur frisches Obst, manchmal ein Fisch. Es ist herrlich. Und das hat mir gefallen. Und so richtig drüber nachgedacht habe ich da eigentlich gar nicht. Das kam dann später dazu, dass ich diese ganzen Dinge erfahren habe. Jetzt ist der Ort fast ein bisschen zu hip geworden, was schade ist. Weil jetzt kommen natürlich viel zu viele. Und ich verliere auch so ein bisschen ja, der verliert auch ein bisschen diese Einzigartigkeit, die er hatte.
Ja.
Aber ja, es gibt bestimmt noch viele andere schöne Orte, die ich mir anschauen werde.
Wir werden uns das gleich nochmal anschauen, ein bisschen vertiefen, auch was du da so vorhast, was du da planst. Das ist ganz interessant. Danke, dass du heute Abend unser Gast bist. Sag mal, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man arbeitet, mit denen man dreht. Da gibt es ja mit Sicherheit auch Favoriten, um das mal so zu sagen. Was reizt dich besonders daran, mit Philipp Hochmeier zu drehen?
Ach, ich finde ihn einfach einen großartigen Theaterschauspieler und er macht fantastische Programme, hat eine wahnsinnige Energie, war mit Sicherheit auch einer der Hauptgründe, diese Rolle anzunehmen. Natürlich auch die Mona Film, eine Produktionsfirma, für die ich schon ein paar Sachen gemacht habe, die einfach auch sehr besonders sind. Also das waren eigentlich die Hauptbeweggründe, auch Wien ist meine Traumstadt, aber Philipp ist ein fantastischer Kollege, auch Martin Brambach, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe, den ich aber immer sehr, sehr bewundere, war da. Und ja, insofern war es ein wahnsinniger Spaß, kann man gar nicht anders sagen.
Du hast mitgespielt bei Blind ermittelt in der aktuellen Folge, die jetzt am Donnerstag im Ersten gesendet wird. Philipp Hochmeier spielt eben Blind, also den Ermittler, der blind ermittelt. Wir schauen mal einen kurzen Ausschnitt an.
Frau Wallenberg?
Entiendo, está bien. Sí?
Telefon.
Sí, te hablaré. Hasta la próxima.
Herr Haller, Verzeihung, leider bin ich gezwungen, mich immer wieder nach den Siesta-Gewohnheiten meiner südamerikanischen Geschäftspartner zu richten.
Ah, die Siesta-Gewohnheiten, natürlich.
Ich fürchte, Sie sind umsonst hergekommen. Ich pflege keinen Umgang mit verurteilten Mördern.
Davon bin ich auch nicht ausgegangen. Warum, glauben Sie, hat der Scherf gerade Ihre drei Kaffeehäuser aufgesucht? Sagt Ihnen der Name Harald Nusser etwas?
Ein Mitarbeiter von mir, ja. Was ist mit Harald Nusser?
Wir hätten ihn gern gesprochen.
Dann müssen Sie jetzt ins Café Zitter gehen, ich glaube ich. Da müsste er jetzt sein.
Dankeschön. Oh, super. Hat mich sehr gefreut.
Wiedersehen.
Wiedersehen. Toller Espresso. Hat mich sehr gefreut.
Ja, es geht um Ermittlungen in einer Kaffeehaus-Dynastie und du bist da die Chefin von dieser Dynastie. Aber so nebenbei, Wien, Kaffeehauskultur und dieser, ich finde, dieser leicht morbide Charme von Wien. Was schätzt du besonders an Wien, so jetzt wirklich so als Stadt?
Ja, es ist einfach fantastische Kunst, die man dort sehen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Kunstwoche gemacht hast in Wien.
Nee.
Ja, diese ganzen von Belle Epoque bis über Jugendstil, es ist einfach großartig. Ich finde auch, dass man das immer noch spürt, was für eine Energie in dieser Stadt mal war und geherrscht hat. Mhm. Und Wien ist immer wieder eine Reise wert. Den Schmäh mag ich auch sehr gerne.
Ja.
Ich bin ja Bayer.
Eine Frau.
Da ist man ganz nah in Österreich.
Die Frau Brennicke.
Genau. Das, ja, ich drehe da einfach wahnsinnig gerne.
Und was ich auch interessant finde übrigens, die machen viel, also Wien macht sehr viel für Studentinnen und Studenten, weil da ist Wohnen, also ich kenne das von einer Freundin, die Tochter lebt da als Studentin. Die Wohnungen für Studenten sind echt günstig.
Ja.
Also es gibt Wohnungen für Studenten, sind günstig. Also für alle,
seit
die
ich
Kinder
studiert
haben
habe, so das ist schon so lange her.
Da waren sie noch günstiger, meinst du? Da waren sie noch günstiger. Ne?
Ja.
Was hat dich, wir kommen mal ein bisschen auf deine Filme zu sprechen. Also einer deiner Lieblingsfilme ist ja sicherlich, weil er ja auch von dir stammt, Banklady. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, das zu verfilmen?
Ich habe einfach eine Dokumentation gesehen über die Banklady vom NDR, lustigerweise. Und habe dann sehr lange gebraucht, den NDR davon zu begeistern. Glücklicherweise bin ich dann irgendwann am Abendessen auf Herrn Schreiber gestoßen, den ich dann dafür begeistern konnte. Und dann haben wir noch den richtigen Produzenten gefunden und dann ist so ein Traum wahr geworden. Und ich finde diese Geschichte von Gisela Werler bis heute noch derart faszinierend, dass eine Frau zu dieser Zeit aus Liebe Banken ausgeraubt hat.
Mit und auf so eine charmante Art und Weise denn ja irgendwie auch.
Naja,
ne?
Charmant war sie jetzt nicht unbedingt.
Der Freund,
eine einfache Fabrikarbeiterin, die sich ja in eine Lady verkleidet hat und sich zumindest höflich entschuldigt hat dafür. Dass sie die Bank ausgeraubt hat. Und das ist einfach eine faszinierende Geschichte, wie es das Leben selten schreibt. Und da bin ich total dankbar, dass ausgerechnet ich das verkörpern durfte.
Was ich faszinierend finde, der Film kam insbesondere auch im Ausland sehr gut an. Du hast den Italien-Filmpreis gewonnen.
Chicago,
den Hugo.
Genau, Silver Hugo in Chicago, das war toll. Das war aber auch völlig unerwartet, weil ich so einen Jetlag hatte, dass ich überhaupt nicht zu diversen Veranstaltungen gar nicht erschienen bin. Und dann am Schluss sagte man, ich solle aber doch bitte bei der Preisverleihung erscheinen. Und als das dann aufgerufen wurde, habe ich das überhaupt nicht überrissen. Und dann so ein netter mexikanischer Regisseur neben mir, der sagte, you should go on stage. Und das war wirklich, wirklich ein besonderer Moment. Sehr schön. Mhm.
Du setzt dich ein momentan, du hast da auch was mitgebracht, das können
ja,
wir euch
genau.
mal zeigen. Du setzt dich ein für familienfreundliches Drehen, also mehr Familienfreundlichkeit am Produktionsort, da wo Filme, wo Fernsehen gemacht wird. Was genau ist das Problem erstmal?
Also was das Problem, finde ich, heute immer noch ist, ist, dass wir für alleinerziehende Mütter, für Frauen, die schwanger sind, für auch Männer, die alleinerziehend sind oder ihre Kinder mit versorgen, für Teammitglieder, die Familienmitglieder pflegen müssen zu Hause, überhaupt keine Lösung haben. Ich habe zum Beispiel gerade wieder in zwei Produktionen erlebt, dass wenn eine Darstellerin schwanger wird und es ist noch nicht angedreht, dann wird die einfach gnadenlos umbesetzt. Und wenn man sich mal
Begründung?
Ja, das ist zu schwierig, ist sie zu versichern. Klar, die darf dann nur noch 8 Stunden drehen, dann muss sie fertig sein. Wie wir alle wissen, sind die Arbeitsstunden beim Film immer noch viel zu hoch und sehr, sehr oft viel höher als eigentlich offiziell angegeben. Und das ist schon traurig, weil diese Kolleginnen werden dann, wie gesagt, einfach ausgetauscht. Ich kenne auch viele Kolleginnen, die einfach gelogen haben, wenn sie schwanger waren, einfach um die eine oder andere Produktion noch mitnehmen zu können. Die Produzenten tun sich dann immer leicht, weil sie sagen, ach, es gibt doch keinen schöneren Grund, als schwanger zu sein, um nicht zu drehen. Aber wie man sich finanziert, wenn das Kind
dann
da ist.
Da ist ja keiner irgendwie angestellt, sondern das sind ja alles freischaffende Künstler, die kriegen nur Geld, wenn sie drehen.
Genau, aber da geht es auch um andere Dinge. Es geht ja nicht nur um Schauspieler, sondern was macht eine Maskenbildnerin, wenn sie schwanger ist? Ne? Die jetzt nicht das Glück hat, eine privilegierte Schauspielerin zu sein, der dann auch noch ein Au-pair bezahlt wird, sondern die sich auch organisieren muss für viel, viel weniger Gage. Und da hat meine wunderbare Kollegin, die Belinde Ruth-Stieve, eine großartige Seite erstellt. Wäre schön, wenn ihr das mal einblendet.
Haben wir hier, guck mal, Familien. ffd.proquote-film.de und da ein familienfreundliches Drehen.
Das in Zusammenarbeit mit Pro Quote, um einfach Lösungsansätze vorzuschlagen, um jetzt auch auf die Produzenten zuzugehen oder auf die Sender zuzugehen, damit man da auch abgeholt wird.
Also was sind denn so Lösungsansätze?
Das würde ich dir dann, kann ich dir ausführlich nochmal erklären. Aber wichtig ist erstmal, dass man einen Weg findet, wie das Green Shooting zum Beispiel gibt es ja jetzt auch schon, dass eine Produktion besonders grün, klimabewusst, klimaneutral ihre Produktion erfüllt. Das wird auch zum Teil wirklich mittlerweile toll unterstützt von den Förderanstalten und von den Sendern. Und so etwas Ähnliches sollte es einfach auch für dieses familienfreundlichere Drehen geben, dass man auch Bonuspunkte bekommt, wenn man die Möglichkeit schafft, für Filmschaffende und eben auch Teammitglieder es möglich zu machen, eine Familie zu haben und sich dennoch eine Familie zu organisieren und dennoch zu drehen. Und das ist längst überfällig. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, war es eben eine Katastrophe. Und ich kann es echt nicht glauben, mein Sohn ist 27 und hat sich eigentlich gar nichts geändert.
Ja.
Und wir gendern in jede Richtung und machen alles Mögliche. Aber
und wir wollen ja eigentlich auch Kinder haben. Wir wollen ja Familien auch fördern. Aber wo ist denn das Problem zu sagen, bring dein Kind mit. Wir haben hier einen Wohnwagen.
Richtig, exakt.
Wir haben vielleicht auch einen Kindergärtner, Kindergärtnerin, der sich drum kümmern kann, die sich drum kümmern kann, wie auch immer.
Ja, für alle.
Das könnte man ja organisieren.
Natürlich, selbstverständlich.
Man könnte auch eine Versicherung irgendwie vielleicht, so eine Ausfallversicherung, könnte man ja auch vielleicht durch Bonuspunkte, was das bezahlt.
Also jedenfalls haben sich da Leute ziemlich viel Gedanken gemacht. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Das kann man sich eben, wie gesagt, auf dieser Plattform ansehen. Und es geht jetzt darum, das nach vorne zu bringen und den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, hey, hier könnt ihr euch informieren, das und das sind eure Möglichkeiten, auch vom Arbeitsrecht her. Das ist der erste Schritt und wir hoffen natürlich, dass da noch ganz viel nachkommt.
Ja, klar. Finde ich für mich logischer Schritt.
Ja, ne? Hoffen wir mal. Ne?
Hoffen wir mal. Weil wir uns gleich mit deinem Leben in Costa Rica beschäftigen, haben wir jetzt eine Reportage von Simon Heume zum Thema Papier aus Ananas. Hängt ja eng mit Costa Rica zusammen.
Aus dieser grünen Suppe soll einmal Papier werden.
Die Fasern sind die Grundsubstanz, um daraus ein Papier zu bilden. Das ist jetzt noch ungebleicht, also es ist noch sehr, sehr dunkelgrün. Wenn man jetzt für bestimmte Anwendungen ist es nötig, dass es auch gebleicht ist, aufgehellt ist. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Aber grundsätzlich könnte man auch aus diesem Substrat schon Blätter bilden, die dann halt grün sind und man ganz gut erkennen kann, dass das eben diese Ananaspflanzen sind.
Das Start-up Ecofiber aus Hannover will hier den Papiermarkt revolutionieren. Papier aus Ananas? Wie kommt man darauf? Das Team lernt sich an der Uni kennen. Sie wollten bisher Unverwertbares verwertbar machen.
Die Ananaspflanzen verrotten nur sehr langsam, weil die außen so eine Wachsschicht haben. Und bei diesem normalen Verrottungsprozess, der sehr langsam ist, nistet sich dort eine Fliegenart ein, die wiederum dann ein Problem für die lokale Viehzucht darstellt. Und so hat die Politik dann gesagt, wir wollen diese Fliege nicht haben und deswegen dürft ihr von der Ananasproduktion eure Pflanzen nicht mehr normal verrotten lassen, sondern müsst die beschleunigt verrotten lassen.
Jetzt werden sie sogar genutzt. Normalerweise wird Papier aus Holz hergestellt. Riesige Flächen werden dafür jedes Jahr gerodet. Für das Ananaspapier interessiert sich auch das Unternehmen Hahnemühle, ein Papierhersteller in der Region. Auf dem Weg zum Hersteller mit einer neuen Ananaspapierprobe im Gepäck.
Ich bin definitiv aufgeregt vor so einem Termin, weil es auch sein kann, dass in der Produktentwicklung wir einen Fehler gemacht haben oder einfach eine Entwicklung gemacht haben, die nicht vorteilhaft ist.
Erster Test beim Hersteller.
Dieser Ananaszellstoff wird jetzt hier also in einer Art Mischer wird der aufgeschlagen. Da kommt also Wasser hinzu. Da drin befindet sich ein Propeller, der sich dann dreht und den Ananaszellstoff aufschlägt.
In der nächsten Maschine wird die nasse Faser mit viel Druck gepresst. Das Papier muss dann noch trocknen.
Ich habe dann hier mein fertiges Papier.
Wie verhält sich jetzt diese Prozessentwicklungsstufe im Vergleich zu den anderen? Und da einfach wirklich mal die ehrliche Meinung, weil das ist für uns natürlich spannend.
Also ich habe hier schon wirklich eine gute Faserverteilung und gutes Fasermaterial, um mal ein Papier herstellen zu können.
Schön, das freut mich.
Test bestanden. Demnächst könnte hier auch das Papier von Ecofiber über die Bänder laufen.
Das ist unser fertiges Aquarellpapier.
Noch nicht aus Ananas.
Sowas wünschen wir uns natürlich aus unserem Zellstoff auch.
Dann kriegen wir das schon hin.
Ecofiber hofft schon in 2 Jahren bei Hahnemühle produzieren zu können.
Der Termin heute war extrem spannend, weil wir einfach den neuen Evolutionsschritt unseres Zellstoffs erreicht haben und das erste Mal die Aussage von einem potenziellen Kunden haben, dass der Zellstoff so schön ist und wir jetzt in Mischungsversuche, Rezeptentwicklung gehen können und ganz nah schon an dem finalen Go sind von unserem Kunden.
Ab 2026 soll die Zellstoffproduktion in Costa Rica beginnen. Noch fehlt aber eine hochentwickelte Papierindustrie im Land, sodass die Ananasreste erstmal nach Europa importiert werden müssen. Umweltschonender als die klassische Papierproduktion ist der Prozess aber trotzdem.
Übrigens, Costa Rica ist der größte Ananasexporteur der Welt. Wobei das aber auch nicht unkritisch ist, weil durch diese Monokultur natürlich andere Pflanzen auch ein bisschen oder sehr stark reduziert werden können. Also, okay, Costa Rica. Sind wir beim Thema. Du bist 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, das erste Mal in Costa Rica gewesen?
Das kann ich dir gar nicht sagen, wann das war. Ich glaube, es war sogar früher. Ich glaube, es war sogar 2016. Aber ich weiß es nicht.
Da legen wir uns mal mit einem Jahr nicht fest. So, was hat dich da so begeistert? Das war ja einfach nur Urlaub erstmal.
Ja, die Vielfältigkeit. Costa Rica hat 4 bis 5 Klimazonen zum Beispiel. Du hast die Karibik, da bist du hier wirklich mehr wie in Jamaika. Dann hast du den ewigen Frühling oben in den Bergen. Da gibt es eigentlich das ganze Jahr über nur 23 Grad. Du hast den Pazifik, du hast den Urwald unten, wenn es nach Panama geht. Also es ist kleiner als Bayern. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also Costa Rica ist kein großes Land, aber man hat einfach, kommt sehr langsam voran, weil jede Straße hat
wenig so richtig, also Autobahn so wenig.
Das muss man sehr abenteuerlich. Man muss echt aufpassen, dass man immer einen Ersatzreifen dabei hat. Aber es macht Spaß, dieses Land zu durchkreuzen. Und ich habe mich jetzt auch nie wirklich bedroht gefühlt, obwohl es mit Sicherheit auch nicht so sicher ist, wie man jetzt vielleicht als Frau durch Thailand reist. Aber ich habe mich nie in Gefahr gespürt. Und es gibt so viel Unterschiedliches und Vielfältiges, was man entdecken kann.
Ist das auch so der Grund, warum Costa Rica momentan bei vielen, man hört das immer wieder, so angesagt ist auch, da Urlaub zu machen?
Ja, ich glaube, es hat schon auch so ein bisschen so einen Hörensagen-Hype, dass Costa Rica kein Militär hat, dass es sehr grün eingestellt ist, dass man keine Bäume fällen darf, was alles nicht stimmt, weil die Bäume fällen sie natürlich trotzdem, wenn sie ein Grundstück haben. Also vieles von dem, was behauptet wird, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es ist zum Beispiel unglaublich teuer, viel zu teuer, also als dass man sich da tatsächlich, glaube ich, für immer niederlassen sollte. Okay. Es ist teilweise sogar teurer wie bei uns. Man nennt es ja auch die mittelamerikanische Schweiz. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es sehr kostspielig geworden, weil viele reiche Amerikaner dort Land aufgekauft haben. Wie es halt immer so ist, die schönen Orte verändern sich, war ja mit Tulum ähnlich. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das meine Enddestination bleibt, aber ich habe ein sehr schönes Grundstück dort. Das wird
wie bist du denn darauf gekommen, da jetzt auch ein Grundstück zu kaufen? Ich meine, du sagst eben gerade, es ist teuer und so weiter, aber trotzdem hast du jetzt ein Grundstück
gekauft. Ich war noch rechtzeitig dran, ich habe ja vor Corona gekauft. Deswegen ist das auch ganz gut, das ist jetzt nicht weniger geworden vom Wert, sondern
eher mehr. Ja, das ist
mehr.
Ja schon mal gut, ja.
Jetzt zu bauen macht für mich gar keinen Sinn, weil da bauen Menschen, die viel, viel mehr Geld haben als ich und größere Projekte dahinsetzen. Da interessiert sich jetzt der Baumeister, der da unten noch frei ist, nicht für mein kleines.
Wie sieht denn dein Grundstück überhaupt aus? Wie groß ist das? Was ist da drauf auf diesem
Grundstück? Gar nichts. Ich habe nur ein Grundstück. Ich habe 5500 Quadratmeter mit einem kleinen Flusslauf in der Nähe vom Strand gekauft. Wunderschönes Dschungelgrundstück. Da wollte ich mir ein
Santa Teresa, können wir nochmal sagen. Hier sehen wir auch da ein Bild von dem Strand. Ne? Also, so sieht das da aus. Ne? Guten Morgen, hallo.
Ja, es ist wirklich unglaublich ursprünglich und schön. Das ist etwas, was es nicht mehr so häufig gibt.
Ja, und wie lebst du denn auf diesem Grundstück?
Ich lebe da gar nicht. Ich habe da noch nichts hingebaut. Nein,
Das
ist mein Problem. Ich habe noch gar nichts gebaut. Aber ich lebe bei Freunden oder ja.
Und was möchtest du da hinbauen?
Ich hatte da mal vor, so ein kleines, schönes Airbnb. Ich habe einen tollen Baum in der Mitte mit einer großen Plattform in den Baum, so ein bisschen Peter Pan Land für Erwachsene zu machen. Ja. Und das ist auch nicht so leicht, wenn man den Baum integrieren möchte. Da braucht man natürlich ganz viel Vorschriften, die man einhalten muss. Es gibt Leute, die halten sich an gar keine Vorschriften. Leute, die versuchen es. Und ich habe das einfach ein bisschen hinten angestellt, weil ich noch nicht die richtigen Partner dafür gefunden habe, die das so verwirklichen, wie ich das möchte. Ja. Und
ich meine, dein Sohn Nikita ist auch mit involviert in das Projekt?
Er ist zumindest in der Firma mit dabei. Aber er ist jetzt im Moment beruflich zu doll eingespannt, um permanent in Costa Rica mit mir seine Zeit zu verbringen.
Ja gut, aber trotzdem ist es ja eine Idee, das irgendwie gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ne?
Aber es ist jetzt nicht mehr so akut, wie du es jetzt gerade verkauft.
Ja, es ist so ein bisschen, also Costa Rica scheint sich so ein bisschen zu verabschieden. Also das ist, aber wer weiß, es gibt ja, was für ein Ort wäre da, würde jetzt noch in Frage kommen für dich?
Das muss ich mir erst suchen, das weiß ich noch nicht.
Hauptsache Surfen.
Mhm. Ja, vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr Surfen, vielleicht kommt noch was anderes. Nee.
Also jetzt, Moment, aus dieser Surfnummer, das kannst du sagen, bevor wir drüber gesprochen haben. Ja, also jetzt sprechen wir nämlich gleich über Surfen, weil du hast das ja gelernt, das ist eine große Leidenschaft. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen und dann, was als nächstes kommen kann.
Okay.
Golf, Tennis oder Rugby oder was weiß ich nicht, das kann ja alles. Du hast Surfen gelernt. So, und sprechen wir nach diesem Surfertraum von Hannover drüber. Ab in die Leinewelle mit Elisabeth Bergmann.
Urlaubsfeeling und das mitten in Hannover. Heiko Hebei, Surf-Fan und gebürtiger Hannoveraner, hatte eine Vision.
Also ich surfe ja seitdem ich 14 bin. Eigentlich vom Windsurfen her, aber auch dann im Meer später in Dänemark. Und mein Schwager wohnt in München. Und wenn man da mal zu Besuch ist und da sieht, wie toll das ist in der Innenstadt, einfach mal kurz so nach Feierabend surfen gehen zu können, dann steht einfach der Wunsch, das auch zu Hause zu haben.
München, Englischer Garten. Die Surfer im Eisbach. Eins der Sightseeing-Highlights.
Trink a Biere in the sun, a Biere in the sun. Schlägt ein Schaum von den Lippen ein und das ist gut.
Da tastet sich Hannover erst so langsam heran. Die Leinewelle feiert bald ihren ersten Geburtstag. Letztes Jahr im Mai feierliche Eröffnung. Und das nach 10 Jahren Planung.
Genehmigung im Wasserbau, sagt man, dauern selbst für eine Fußgängerbrücke mal gerne 7 Jahre, weil so viele verschiedene Fachbereiche beteiligt sind. Dann hatten wir noch einen kleinen Dissens mit dem Anglerverein in Hannover. Der hat geklagt, hat sich ein Jahr verzögert und so weiter. Da hatten wir noch ein bisschen Baustellenverzögerung. Ich glaube, 10 Jahre muss man realistisch schon rechnen, um so ein Projekt in Deutschland rumzubekommen.
Lars Bauer kommt aus München und hat die Technik der künstlichen Leinewelle mitentwickelt. Sie ist ein Prototyp und energiesparend.
Das passiert nur durch das Gefälle, nur die Kraft des Wassers. Wir verbrauchen hier keine elektrische Energie, außer um die Anlage einzustellen. Aber das ist wenig, ungefähr so viel wie ein Föhn.
Auch er, natürlich ein exzellenter Surfer.
Wir nutzen hier ein bisschen kürzere Boards. Ganz einfach, weil das Wellental relativ kurz ist meistens. Es ist auch wendiger dadurch. Und das Wasser ist nicht so schnell, wie es im Meer teilweise ist.
Heiko Helbey ist eigentlich Architekt, hat aber immer noch irgendein anderes Projekt am Laufen. Die Leinewelle ist bisher das nervenaufreibendste.
So ein Restrisiko gab es ja immer. Es gab ja eigentlich kein vergleichbares Projekt in Deutschland vorher, in Norddeutschland schon gar nicht. Und das war schon hochemotional, ja.
Er hat einen Verein gegründet. Die Mitglieder dürfen kostenlos surfen. Aber auch andere können sich einbuchen.
Also die Entwicklung war jetzt schon sensationell. Wir sind ja quasi von wenigen Mitgliedern, einer Handvoll Mitglieder quasi, auf über 400 Mitglieder gewachsen. In nur einem Jahr haben jetzt schon über 40 Jugendliche unter 18, die bei uns surfen. Und merken jetzt, wo es wieder losgeht, wärmer wird, auch wieder, dass Leute eintreten und Nachfragen kommen.
Grüße nach Bayern und München bitte warm anziehen. Vielleicht befindet sich der Top-Hotspot Surfen bald an der Leine im schönen Niedersachsen.
Was für ein wunderbares Ding für Hannover. Großartig. Das Interessante dabei ist, man surft da ja anders. Hier surft man ja gegen die Flussrichtung sozusagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
Das ist auf jeden Fall komplett unterschiedlich, wie auf dem Meer zu surfen. Ich habe es einmal versucht. Erstens ist es mir viel zu kalt. Das ist wirklich für jemanden, der so verfroren ist, ist es nichts. Aber traumhaft. Ich wünschte, ich könnte es. Aber es ist eine ganz andere Technik, wie auf dem Meer zu surfen.
Auf dem Meer geht es ja immer mit der Welle sozusagen. Da ist es gegen der Welle, damit man eben auf der Stelle bleibt.
Aber großartig. Also finde ich fantastisch.
Wie bist du zum Surfen denn gekommen? Wie hast du angefangen? Was waren so die ersten Schritte? Costa Rica.
Ich habe einfach davon geträumt, mal zu surfen und das zu beherrschen und diesen Kick, von dem Sie alle gesprochen haben, eben mit den Elementen der Natur, den Kopf ausschalten zu können. Das ist beim Reiten bei mir so großartig. Da hat man auch ein Lebewesen unter sich und kann einfach an nichts anderes denken, weil man sich so darauf konzentrieren muss, diese Einheit zu werden, weil sonst passiert irgendwas und das Pferd macht mit einem, was es möchte. Und beim Surfen ist es ähnlich. Man muss so darauf achten, keine Welle ins Gesicht zu bekommen und sich da durchzukämpfen und den richtigen Moment abzupassen und zu paddeln, um diese paar Sekunden Glory und Glückseligkeit zu haben, dass man tatsächlich an nichts denkt. Und für mich gibt es wenig Sachen im Leben, auch wenig Sport. Selbst beim Yoga rasen mir noch die Gedanken durch den Kopf, wo ich wirklich meinen Kopf leeren kann und wo ich das Gefühl habe, ich komme zum Atmen. Das ist eine Form von Meditation. Manche Leute können ja meditieren und werden dann gedankenlos. Bei mir funktioniert es eben mit diesem Sport, mit der Natur und mit den, ja, mit den Elementen. Das ist, finde ich, großartig. Da werde ich klar.
Was mich so ein bisschen Überwindung kosten würde, ist so rauszupaddeln und wirklich denn auch wirklich lange, vielleicht auch weit rauszupaddeln, wo es Meer schon sehr tief und dunkel möglicherweise ist, um auf die Welle denn zu warten. Wie denkst du über das, was unter dir ist?
Ja, schrecklich natürlich. Habe ich schon am Freitag in einer anderen Fremden-Talkshow erzählt.
Was? Dass ich bei Riverboat warst du, glaube ich.
Genau,
ja, ja,
ein totaler Schisser bin, wenn ich nicht sehen kann, was unter mir ist, weil ich mir da alles Mögliche vorstelle. Aber ich paddel auch zum Beispiel nicht so weit raus. Ich bin ja auch kein super top Profisurfer. Ich meine, ich bin jetzt 51, da muss ich jetzt auch keine Kunststücke mehr machen. Aber es ist auch schön, in diesem Weißwasser, was eben in Costa Rica die Möglichkeit bietet, einfach vorne ein bisschen rumzusurfen bei der Low Tide und trotzdem ein tolles Körpergefühl zu haben und sich nicht komplett zu verausgaben und sich auch nicht in Gefahr zu begeben, weil für Gefahr da bin ich, also das packe ich jetzt nicht mehr, das ist mir zu anstrengend.
Das muss ja auch nicht mehr sein.
Nee, das überlassen wir den
so, das ist, sag mal, das, Costa Rica ist im Grunde ja schon das zweite Mal, dass du Auswandern ist jetzt der falsche Begriff, aber dass du vielleicht dir so eine Oase gesucht hast oder eine Enklave oder wie auch immer für dich selber. Anfang der 2000er Jahre bist du schon mal aus der großen Stadt raus, nach Brandenburg in Oderbruch, hast da einen Bauernhof gekauft, einen Pferdehof gekauft mit Pferden. Was war da für dich dieser Anlass zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich gehe raus?
Ja, ähnlich, dass ich zwischendrin einfach etwas brauche, was mir echt vorkommt. Und ich finde meinen Beruf großartig, solange man den mit tollen Rollen ausüben kann. Das Ganze drumherum ist allerdings sehr anstrengend, sehr behauptet, sehr opportunistisch und sehr unecht. Und wenn man dafür nicht geboren ist, es gibt ja Leute, denen das wahnsinnig leicht fällt, sich in so einem auch Haifischbecken zu bewegen. Mir fällt es nicht so leicht, dann brauche ich immer einen Ausgleich, um ja, das echte Leben zu spüren und das, was mich berührt oder was mir Wärme gibt, was mich erdet. Und das war eben auch diese wunderbare Zeit auf diesem Hof, diese Pferde auf die Welt zu bringen.
Auch mal was zu machen, ja, also so selber was Handwerkliches
was zu
machen, was zu sehen.
Was dir genau keiner beeinflussen kann oder nehmen kann, das war großartig.
Wenn man dann abends zufrieden ins Bett geht und sagt, heute habe ich, keine Ahnung, eine Tür eingesetzt oder eine Mauer hochgezogen, sowas in der Richtung.
Ja, das ist ja gerade jetzt sehr im Trend. Also jetzt haben das Gott sei Dank sehr viele Leute für sich entdeckt, wahrscheinlich auch durch die Corona-Zeit, durch diese Frustration, dass man hinter die Fassaden guckt, dass man spürt, irgendwas fehlt mir. Die Leute entdecken mehr und mehr die Leere in sich mit gerade den Social Media, dem Social Media Zeitalter. Das freut mich total, dass da die Menschen mehr und mehr jetzt wieder zu der Natur finden. Viele haben sich einen Bauernhof gekauft jetzt, viele pflanzen wieder an. Ne? Das ist ja ein regelrechter Trend. Und ich war einfach ein bisschen zu früh dran. Bei mir ist es jetzt schon so, ich habe das jetzt schon so durch.
Du warst Vorreiter.
Ich möchte jetzt wieder in die Freiheit. Ich möchte jetzt wieder mich von allem lösen, was mich festhält und festkettet und ja, mich
reduziert. Ich möchte noch einen Satz sagen. El Mariachi war ja dein Zuchthengst, dein Hengst, den du sozusagen da entwickelt hast auch, kann man das fast schon ein bisschen so sagen?
Entwickelt finde ich für ein Lebewesen jetzt ein ganz komisches Wort. Ich habe das Glück gehabt, einen tollen ersten Zuchthengst auf die Welt zu begleiten, der einfach ein großartiges Pferd wurde und der, glaube ich, nur geboren wurde, um mich glücklich zu machen, weil der hat einfach alles gewonnen und gerockt, was man überhaupt nur... Also er hat mir aber alle Wünsche erfüllt und er ist leider dann irgendwann verunglückt, ganz traurig war das und das war für mich dann das Ende dieser Zeit, weil so ein Pferd züchtet man nur einmal im Leben und auch so eine Seele kriegt man nicht so oft an seine Seite und da war das Thema für mich durch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil man muss die Dinge zur richtigen Zeit loslassen. Also das Leben ist ja dazu da, auch Fehler zu machen. Das Wichtigste vergessen wir Menschen immer, dass das Leben auch dazu da ist, Fehler zu machen und nicht fehlerfrei hier durchzugehen, weil es ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen sollen. Und in dem Fall war es zwar nicht mein Fehler, dass es ihn nicht mehr gab, aber ich habe zumindest gemerkt, okay, es muss noch was anderes geben. Also ich muss mich noch mal umgucken und schauen, ob ich etwas finde, was noch mal ein paar andere Seiten in mir rauslockt.
Ja, man muss auch mal loslassen können, um wieder auf was anderes zugehen zu können.
Ja, ist aber überhaupt nicht mein Spezialgebiet, by the way. Loslassen ist wirklich nicht einfach. Aber ich habe es schon hingekriegt, immerhin.
Psychische Probleme. Ein immer größer werdendes Problem, und zwar aus vielen Gründen. Momentan gerade bei uns Corona, der Krieg. Honighelden ist ein Projekt, das nicht darauf wartet, dass jemand wegen Hilfe zu ihnen kommt. Nein, sie gehen zu denjenigen, die Hilfe benötigen. Jonas Kühlberg.
Zeit für die Psychotherapie an der Schule am Alten Teichweg in Hamburg. Therapeutin Anna Turinski holt ihren kleinen Patienten Oleg ab. Vor fast 2 Jahren ist er aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, stand früher ständig unter Strom. Anna Turinski von den Honighelden hat ihm geholfen, die Gefühle zu kontrollieren.
Ist das jemand, der Quatsch macht?
Oh, das ist der Stolze, ne?
Wie fühlt man sich, wenn man...
Die Initiative wendet sich speziell an geflüchtete Kinder. Eine ganz besondere Zielgruppe.
Wir arbeiten ja mit Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Viele Kinder lernen aber extrem schnell Deutsch, was ganz, ganz beeindruckend ist. Trotzdem geht es in der Behandlung mit den Kindern darum, eine eigene Sprache dafür zu finden, was eigentlich gerade los ist.
Trauma. Eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis, sagt Anna Torinski. Und jeder reagiert da anders. Wie umgehen mit Menschen, die Ängste noch nicht artikulieren können?
Irgendwo müssen die Erlebnisse ja hin. Irgendwie müssen sie einen Ausdruck finden. Und wir möchten ja auch hier den Kindern viele unterschiedliche Möglichkeiten geben, genau diese Erlebnisse zu verarbeiten, in sich auch zu integrieren und dann aber auch gut weitergehen zu können. Und dafür müssen wir auch einen Raum geben.
Manche geflüchtete Kinder reinszenieren den Krieg. Andere verstummen oder werden aggressiv. Anna Torinski versucht dann, die Perspektive zu verändern.
Wir legen nämlich hier so eine Lebenslinie mit dem Kind. Und das Kind kann sich dann für alle belastenden, traumatischen Erfahrungen einen Stein aussuchen. Je nachdem, wie groß das Erleben war oder wie gut es erinnert wird, werden halt größere oder kleinere Steine ausgewählt. Und dann haben wir aber auch die Blumen. Es geht ja immer um das, was ja, Schlimmes passiert ist, aber auch um das Positive, um die Ressourcen.
Die Blumen sehen, ohne die Steine zu vergessen. Das ist Anna Torinskis Job.
Diese Steine sind jetzt kein Grund, dass du deinen weiteren Weg, die Linie ist noch lang, dass du den nicht mit weniger Steinen gestalten kannst.
Ein Konzept, für das die Honighelden extra an Schulen gehen, Lehrerfortbildungen anbieten, alles spendenfinanziert. Denn hier in vielen Klassenräumen ist es immer noch ein blinder Fleck. Allein in Hamburg leben über 7000 geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Fast die Hälfte haben psychologische Probleme, sagen Studien. Lehrern fehlt häufig die Unterstützung. Hinzu kommt, Kosten für eine reguläre Psychotherapie sind hoch, Plätze ohnehin knapp und Krankenkassen erstatten keine Dolmetscher.
Die Hürde ist einfach extrem hoch für die Familien und für die Kinder, sich in eine ambulante Praxis zu begeben.
Eltern müssen überzeugt werden. Meistens, wie bei Oleg, gelingt das gut. Aber auch hier muss Anna Torinski viel erklären.
Wir haben auch mit Familien zu tun, da ist das Wort Psychotherapie sehr negativ besetzt mit Stigmata. Die Eltern gehen davon aus, dass wir ihr Kind in eine Klinik packen wollen, mit Medikamenten vollpumpen wollen. Da ist einfach viel Erklärungsarbeit notwendig.
Je früher aber Therapie beginnt, desto besser der Behandlungserfolg, gerade bei Geflüchteten. Bei Oleg sind die Steine auf seiner Lebenslinie zwar geblieben, aber dank der Honighelden und Anna Torinski sind sie inzwischen ein bisschen kleiner geworden.
Schönes Projekt, auf Menschen zuzugehen, die vielleicht sonst so eine Barriere haben würden, sich überhaupt so einem Thema zu nähern wie Psychotherapie. Ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, du seist hypersensibel.
Ja.
Wie äußert sich das?
Ach, gibt ja viele Leute, die eine Hypersensibilität heutzutage haben. Ich hatte das schon als Kind. Ich kann einfach in manchen Restaurants, wenn es zu viel Geräuschkulisse ist, zu viel Ablenkung, zu viel Reize sind, eine gewisse Akustik, zu viele Menschen, dann stört mich das. Dann kann mir das richtig Beklemmungen machen. Und dann flippe ich nicht aus, aber ich möchte dann diesen Ort verlassen und suche mir dann einfach, ja, so weit ist es Gott sei Dank noch nicht gekommen. Aber es strengt mich an. Es ist eine Reizüberflutung. Das sagt man auch. Hypersensible Menschen haben einfach nicht so eine gute Reizverarbeitung wie andere Menschen. Wir spüren einfach mehr, was nicht unbedingt gut ist. Ja? Klar, man hat eine andere Form von Sensibilität. Fürs Schauspiel ist es natürlich schon ganz schön, weil wir fühlen ziemlich schnell auch Schwingungen. Ich fühle zum Beispiel auch, wenn mich jemand bemogelt, sehr schnell. Ich kann gar nicht erklären, wie das ist.
Bemogelt?
Ja, das merke ich sofort. Das stimmt irgendwas nicht in der Frequenz. Ja. Und das ist toll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es erschreckend, wie viele Leute mogeln und Dinge beschönigen. Und dann ist
Sagst du das den Menschen dann
auch? Ja, früher habe ich das getan. Das kann ich jedem abraten, sollte man nicht mehr tun.
Da macht man sich nicht viele Freunde.
Die Wahrheit nämlich sehr, sehr schlecht. Und mir fällt es aber auch schwer, diese Dinge so eleganter zu verpacken, dass man, also ich sage dann einfach lieber gar nichts. Aber eine Hypersensibilität ist ein ernsthaftes Thema und ich glaube eben auch, dass wir völlig unterschätzen, was diese elektromagnetischen Felder, denen wir uns so aussetzen mit den ganzen Handys, eigentlich mit uns veranstalten. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du die Zeit noch kennst, wo der erste Walkman rauskam.
Hallo, ich bin übrigens älter als du. Oh, ich wollte es nur sagen. Also,
ich davon geträumt habe, so einen Walkman zu bekommen und mein Papa hatte einen und der hat gesagt, nein, das darfst du nicht, weil das wird dein Gehör zerstören. Das ist ganz gefährlich. Und wenn ich mir überlege, was wir uns jetzt alles so zumuten und wie viel wir uns diesen Monitoren aussetzen und diesen
ganzen Tag Handy irgendwo, Bluetooth hier und da und noch und jenes.
Das kann nicht gesund sein. Und aber hoffen wir das Beste, dass noch viele Leute ihren Traum finden, wie ich in Costa Rica.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Ich danke dir auch.
Donnerstag in Blind ermittelt.
Absolut.
Morgen ist unsere fröhliche Betty hier, Bettina Tietjen, und singt dann um die Wette mit Golda Schulz, Starsopranistin aus Südafrika. Wobei wahrscheinlich wird Golda dann doch alleine singen werden. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem fantastischen Bundesland mit super Kollegen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns dann in ungefähr 2 Wochen. Bis bald. Tschüss, schönen Abend.